Ja, zu Beginn der Botschaft, ich danke auch, dass ich hier auch am Wort dienen darf, möchte ich nur ganz kurz mein Zeugnis auch erzählen, damit man auch weiß, mit wem man da überhaupt zu tun hat. Ich bin in einem ungläubigen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern sind sehr stark esoterisch geprägt. Also zu Hause wurde bei uns Geisterbeschwörung betrieben und Totenanbetung und was man da sich nicht so alles vorstellen kann. Meine ganze Familie sind keine Christen und als ich so 14, 15 war, bin ich sehr stark in die schiefe Bahn geraten. Ich habe auch sehr schlechte Freunde dann getroffen. Also ich hatte Kontakt mit Drogen, mit Alkohol, mit Spielsucht. Meine ganzen Kollegen, das waren Muslime, die meisten. Es wurden Läden überfallen, Menschen überfallen und einiges habe ich auch mitgemacht. Einige Kollegen von mir sind auch ins Gefängnis gekommen. Aber ich wusste, es gibt einen Gott. Ich wusste das, weil ich übernatürliche Dinge erlebt habe in meinem Leben. Und ich wusste auch, dass wenn es einen Gott gibt, er nicht recht zufrieden mit mir sein kann. Vor allem nicht, wie ich lebe. Und ich suchte Gott in der Moschee, war ich da mit meinen Kollegen drin, habe mit Hodjas geredet. Sie haben mich aber jetzt nie irgendwie vom Glauben an Mohammed überzeugen können. Und ich hatte mit Buddhisten zu tun, aber es war nicht irgendwie das Wahre. Bis ich 20 war, bin ich halt in diesem Loch gewesen. Es war irgendwann so schlimm, dass ich durch die Drogen irgendwann einfach auf der Straße gelandet bin. Ich habe buchstäblich auf der Straße auch geschlafen. Meine Haut hat sich verändert. Ich hatte allergische Reaktionen am Auge. Ich wollte immer weg von meinen Süchten. Ich habe es nie geschafft. 5 Jahre lang. Bis zu einer Nacht, als ich 20 Jahre alt war, habe ich das Neue Testament gelesen. Und zwar Matthäus und ich bin an die Bergpredigt gekommen. Und es hat mich völlig umgehauen, was da geschrieben stand. Richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du sollst sogar deinen Feind lieben und ihn nicht hassen. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin mit den Moscheen gewesen, bei meinen Kollegen auch zu Hause und das ganze Leben lang hörst du nur von Blutrache und vergilte jeden, so wie er es verdient. Und dann liest du die Bergpredigt und der Herr Jesus ist ganz anders wie die Welt. In dieser Nacht habe ich Buße getan und habe auch zu Gott gebetet und gesagt, ich will so leben, wie dieses Buch es mir sagt. Aber ich schaffe das nicht alleine. Ich habe zu Gott gesagt, du musst mich befreien von all meinen Süchten, weil sonst kann ich nicht für dich leben. Von dem einen auf den anderen Tag, also am nächsten Tag, waren all meine Süchte weg. Von Kokain und Speed und Gras wollte ich nie wieder was wissen, auch von der Spielothek noch sonst wo. Der Herr Jesus hat mich einfach befreit. In 2. Korinther 5, Vers 17 schreibt Paulus, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ich weiß nicht, wer heute hier ist, vielleicht ein Besucher, der auch Gott sucht. Ich kann dir versichern, der Jesus ist allen Menschen gnädig. Er nimmt jeden auf. Und es gibt keine Sünde oder dein Herz ist nicht so verdorben, dass er das nicht vergeben kann. Die Bibel sagt im Alten Testament, wenn ihr mich vom ganzen Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen. Suche Gott, suche die Wahrheit und du wirst den Herrn Jesus finden. Ja, das so kurz zu meinem Zeugnis hin. Ja, kurz bevor wir die Botschaft beginnen, hätte ich noch eine Frage an dich ganz persönlich. Wer hatte deiner Meinung nach den größten Glauben in der Bibel? Wer war deiner Meinung nach der größte Glaubensheld? Außer jetzt Jesus. Ich weiß, Jesus ist immer richtig, aber ausgenommen von Jesus, wer hatte deiner Meinung nach den größten Glauben bewiesen? Elia? Ja, großer Glaubensheld. Noah auch. So ein Riesenschiff zu bauen. Manche denken vielleicht auch an Abraham, ne, war bereit, Isaak zu opfern. Josef. Ich würde auch vielleicht Paulus denken, nach seiner Bekehrung, was er für eine Hingabe für Jesus hatte. Tja, jetzt hast du mir die Pointe gezogen. Wo wusstest du das? Schlagen wir mal auf, Lukas 23. Das ist mein persönlich größter Glaubensheld. Lukas 23, die Verse 39 bis 43. Ich lese aus der Schlachter 2000 Übersetzung. Steht geschrieben: Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch im gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich glaube, diese Geschichte kennt jeder, diese Begebenheit, der die Evangelien schon mal gelesen hat. Der Jesus wird in Golgatha gekreuzigt zwischen zwei Verbrechern. Der eine zu seiner Linken, der andere zu seiner Rechten. Lukas ist im Übrigen der einzige Evangelist, der von dieser Bekehrung des Einschächers berichtet. Und wenn wir öfters mal diese Stelle lesen, haben wir sehr stark den Fokus auf Jesus Christus, auf diesen beiden Versen. Das ist jetzt nicht unbedingt schlecht, bitte nicht falsch verstehen, es ist immer wichtig, dass wir Jesus im Fokus haben. Aber wir übersehen sehr oft, was dieser Mann da gerade getan hat, dieser Schächer. Der Jesus ist die Gnade in Person, bitte versteht mich nicht falsch. Aber ich glaube, ich behaupte, dass der Herr Jesus so beeindruckt war von diesem Mann, er war so fasziniert von seinem Glauben, dass er nichts anderes mehr sagen konnte als: Wahrlich, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Warum behaupte ich das? Versetzen wir uns mal in die Lage des Neuen Testaments. Die Jünger Jesu, seine Apostel, seine Ängsten, waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs und sahen die Wunder, die Jesus getan hat. Tote wurden auferweckt, Blindgeborene wurden das Augenlicht gegeben. Kurz gesagt, die messianischen Wunder aus Jesaja 35. Und nach Daniel 9, nach der Christusprophezeiung, müsste wissen, das jüdische Volk, dass gerade in diesem Zeitraum, wo der Herr Jesus auftritt, auch der Messias auftreten sollte. Die Zeichen und Wunder passen genau, wie Jesaja es beschreibt. Wir merken aber schnell, dass das jüdische Volk nicht wirklich entschlossen war, Jesus anzunehmen. Im Gegenteil, die meisten sogar haben ihn verworfen. Auch seine Jünger konnten es nicht wirklich verstehen, ist er jetzt der Messias oder nicht? Der Jesus hat sie ja oft darauf hingewiesen, dass er sterben würde und auferstehen würde und in Galiläa auf sie wartet. Er hat ihnen ja auch gesagt: Ich bin der Christus, Matthäus 16. Ich bin der König von Israel. Wenn wir aber die Jünger lesen, wir denken vielleicht an Thomas, was hat er gesagt? Ich glaube nicht, ehe ich nicht meinen Finger an seine Seite gelegt habe. Wir können auch an Emmaus Jünger denken, Lukas 24. Was sagen sie über Jesus? Wir dachten, er ist es, der Israel erlösen wird. Wir können auch an alle Jünger denken. In Markus 16, 14 wird uns gesagt, dass der Jesus den Unglauben der Jünger zurechtgewiesen hat, weil sie den Frauen nicht geglaubt haben, die bezeugt haben am Grab, er ist wahrhaftig auferstanden. Und dieser Schächer, dieser Verbrecher, war nicht 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Er war nicht einer seiner Ängsten. Und er hängt zusammen mit Jesus an Golgatha, ist genauso am Sterben wie er, und er sieht, was die religiösen Führer über den Herrn Jesus sagen, wie sie über ihn spotten. Du wolltest den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufrichten? Du hast gesagt, wir sollen dein Fleisch essen und dein Blut trinken? Du seist das Licht der Welt und jeder, der dir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln. Steig doch vom Kreuz herab. Steig herab, so werden wir an dich glauben. Dieser Schächer sieht neben sich den Mann, blutüberströmt und mit Schmerzen geplagt an sich hängen, der von sich selbst behauptet, der Messias, das ewige Leben zu sein, der König von Israel. Er sieht, wie seine Jünger über ihren Meister weinen und klagen, wie das ganze Volk in Aufruhr ist, wie die jüdischen Fürsten, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten über ihn lästern, und trotzdem wendet er sich öffentlich zu Jesus hin und sagt: denke an mich, wenn du der König von hier sein wirst. Da friert doch einem das Blut ein. Dieser Mann hat mehr Glauben bewiesen als alle seine Jünger. In der dunkelsten Stunde an Golgatha hat er verstanden, wer neben ihm am Kreuz hängt. Wenn man sich das von seiner Sicht aus sieht, wenn man sich in ihn hineinversetzt, dann kann ich persönlich verstehen, warum der Herr Jesus die einzigen Worte zu ihm sagt: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich stelle mir manchmal vor, was hat der Herr Jesus sich gedacht? Meine Jünger, die begreifen es nicht. Mein eigenes Volk verrät mich an die Römer. Und du, Verbrecher, du hast erkannt, wer neben dir am Holz hängt. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich habe diese Stelle 100-mal gelesen. Und ich muss ehrlich zugeben, 100-mal habe ich sie so gelesen, wie wir Christen normalerweise die Bibel lesen. Wir lesen sie eigentlich von hinten nach vorne. Wir wissen ja, was passiert. Ja, und wir tun so ein bisschen, ich sage jetzt mal auch ich selber, so ein bisschen herab über die Jünger reden. Ach, was ist los, Petrus? Wieso glaubt ihr nicht? Wieso sind eure Herzen noch so verstockt? Wieso versteht ihr den Heilsplan Gottes nicht? Ich habe mich gefragt, was wäre passiert, wenn ich einer seiner Jünger wäre? Oder wir damals? Wir würden vor Golgatha stehen und hätten wir wirklich von Anfang an alles verstanden, dass der Jesus sterben sollte, damit ich gerettet werde. Jeder von den Menschen, die dabei standen, sah einfach nur einen Verurteilten, der von sich selbst behauptet, Gott gleich zu sein. Der Messias. Ein Verrückter. Wenn der Herr Jesus wirklich der Messias ist, wieso steigt er nicht vom Kreuz herab? Aber er, unser Schächer, er war der Einzige, der nicht nach menschlichem Maß die Situation beurteilt hat, sondern mit glaubenden Augen die Situation gesehen hat. Und gerade von diesem Mann, von diesem Schächer, wollen wir heute lernen, was wahrer Glaube in der Bibel bedeutet. Darum auch die heutige Botschaft: Was ist wahrer Glaube? Jeder, wenn wir in unsere Welt schauen, hat seine persönliche Meinung, was Glaube ist. Und jeder lebt eigentlich seinen Glauben aus, wie es einem am besten passt. Cäsar hat mal gesagt: Der Mensch glaubt das, was er glauben will. Die Kultur spielt eine Rolle, die Tradition, die Familienverhältnisse. Wir haben leider nicht die Zeit, dieses große Thema Glauben innerhalb von einer Predigt zu beleuchten. Wir können auch nicht nachvollziehen können, welche anderen Religionen es gibt, warum wir sagen, nur der christliche Glaube ist richtig. Wir wollen in dieser Botschaft vielmehr das verstehen, was die Bibel von einem wiedergeborenen Glauben versteht. Also einen biblisch rettenden Glauben zum ewigen Leben. Und das tun wir mit unserem 1a-Beispiel. Was hat der Mann getan, um gerettet zu werden? Nun, das Erste, was er getan hat, was auch am offensichtlichsten ist, der Mann tat Buße. Er kehrte um. Wir haben wegen unserer heutigen Zeit und leider auch wegen der Prägung der Kirche oft nur ein einseitiges Verständnis davon, was die Bibel unter Buße versteht. Im Griechischen lautet das Wort Buße Metanoia. Und ganz korrekt übersetzt heißt es so viel wie Sinnesänderung oder Herzensumkehr. Wir denken ja oft bei Buße heulen und klagen über die eigenen Sünden. Und das stimmt nicht ganz. Natürlich sollen wir unsere Sünden bekennen. Aber das ist nicht das volle biblische Bild der Buße. Die Bibel redet davon, dass man seine persönliche Schuld vor Gott bekennt, es vom Herzen bereut und ein völlig neuer Lebenswandel stattfindet. Dass man sich bekehrt, 100% von seinem alten Leben zu einem neuen Leben mit Jesus Christus. Es geht darum, sein ganzes Leben biblisch zu erneuern. Und ein gutes Bild dafür gibt der Herr Jesus selber in seiner Bergpredigt, vom breiten und vom schmalen Weg. Der Jesus sagt, der Weg der Verdammnis ist weit und breit. Und viele sind es, die auf ihm gehen. Nun, wenn wir die Bibel weiterlesen, merken wir schnell, dass wir alle auf diesem Weg der Verdammnis sind, seit unserer Geburt. Wir alle sind Egozentriker. Wir denken am meisten alle an uns selber. Wir sind alle selbstsüchtige Sünder. Und wir laufen in unser Verderben. Und dann kommt der Herr Jesus, ruft der Menschheit zu und sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Sei selbstlos. Übergebe dein Leben Gott. denn Gott hat auch sein Leben für dich gegeben. Du sollst deinen Feind nicht hassen. Im Gegenteil, begegne ihm mit Liebe. Und die meisten Menschen, so sagt die Schrift, hören das Wort Christi und sagen, was für ein Unsinn. Ich soll meinen Nächsten lieben und selbstlos sein? Ich soll meinen Feind nicht hassen? Aber er ist doch mein Feind, nicht ohne Grund. Ich soll mein Leben Jesus weihen? Nur weil jemand da für mich am Kreuz gestorben ist? Und sie ignorieren dieses Wort und laufen weiter in ihre Verdammnis. Und dann gibt es wenige, so sagt die Schrift, die hören das Wort Christi und sagen, es ist richtig, was Jesus sagt. Es ist richtig, seinen Nächsten zu lieben. Es ist richtig, Böses nicht mit Bösem zu vergelten. Im Gegenteil, seinen Feind zu lieben. Es ist richtig, sein Leben Gott zu weihen. Denn Gott hat auch sein Leben für mich gegeben. Und diese Menschen machen Metanoia. Sie kehren um. Sie wenden sich vom breiten Weg zum schmalen Weg. Sie laufen keinem anderen nach. Sie laufen Jesus nach. Das sind auch die, wo der Herr Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Sie folgen mir nach, keinem anderen. Genau das tat auch unser Tschecher am Kreuz. Er tat Buße. Er kehrte um. Der Mann wusste, dass er schuldig ist vor Gott. Schließlich hängt er nicht ohne Grund am Kreuz. Er wusste, dass sein Leben nicht nach dem Willen Gottes gerichtet war. Wenn ein Mensch diese Erkenntnis gewinnt, dass wir alle Sünder sind, und die Bibel sagt, wir sind alle Sünder, durch und durch. Es gibt keinen Menschen, so heißt es im Prediger 27, der so gerecht ist, dass er Gutes tue ohne Sünde. Sowas gibt es nicht. Dann ist das der erste Schritt zum Verständnis, ich brauche Gnade von Gott. Ich kehre um, damit er mir gnädig ist in Jesus Christus. Und das ist der erste Schritt zum wahren Glauben, den die Bibel von allen Menschen fordert. Wir haben ja Traditionschristen. Schon mal gehört diesen Begriff? Früher in der Bibelschule haben mein Lehrer gesagt, ja, Traditionschristen. Ich habe nie verstanden, was das heißt. Ich habe nie über Traditionschristen in der Bibel gelesen. Aber die hatten recht. Ich habe mich immer gefragt, wie erkennt man Traditionschristen? Es kommt sonntags der Jakob in die Gemeinde, da steht wiedergeboren. Ne? Da kommt ein Bruder Michael und da steht ja Tradition. Wie erkennt man das? Nun, Traditionschristen gehen auch sonntags in die Gemeinde. Alles nette Leute. Ja, später gibt es vielleicht Kaffeekuchen. Man genießt die Gemeinde. Aber von Montag bis Samstag fragt man nicht nach Gott. Ob man noch in Sünde lebt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Schließlich gehe ich ja sonntags in die Kirche oder in die Gemeinde. Und das kennt die Bibel nicht. Die Bibel sagt in 2. Timotheus 2,19, der Herr kennt die Seinen und die Seinen kennen ihn. Und jeder, der sich zu Jesus bekennt, wendet sich ab von der Ungerechtigkeit. Wer sich als Christ schimpft, der lebt nicht in Sünde. Sein ganzes Leben wird von Jesus Christus bestimmt und nicht von einem selber. Von Montag bis Sonntag. Einige meinen, wo ich schon selber mitbekommen habe, ja, der Schächer, der hat es ja ganz einfach gehabt. Kurz zu seinem Tod seine Sünden bekannt und dann darf er schnell in den Himmel noch. Darum denken ja so einige, ja, also, wenn ich noch nicht im Sterbebett liege, kann ich ja noch tun und lassen, was ich will. Und kurz bevor ich den Löffel abgebe, mache ich schnell meinen Frieden mit Gott und habe nicht nur auf Erden getan, was ich wollte, nein, ich darf sogar die Ewigkeit im Paradies genießen. Nein, das stimmt nicht. Wenn wir einmal das Evangelium gehört haben, es begriffen haben und es in unser Herz gedrungen ist, stehen wir in der Verantwortung, Ja zu Jesus zu sagen oder Nein zu Jesus zu sagen. Wir können die Bekehrung zu Jesus nicht vor uns herschieben, wie irgendwie so ein Urlaub, mache ich irgendwann. Der Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Und übrigens, ich weiß, das hören wir nicht gerne in unseren Gemeinden, aber es gibt bei Gott auch ein zu spät. In Sprüche 1 heißt es über die Weisheit, ich habe euch gerufen, auf den Straßen, in den Dörfern, in den Städten, ich habe euch Tag und Nacht gerufen und ihr wolltet nicht hören. Darum werde ich mich nicht mehr von euch finden lassen, wenn ihr mich suchen werdet. Und im Hebräerbrief heißt es, verstockt eure Herzen nicht, solange es noch heute heißt. Solange es noch heute heißt. Gott lässt sich nicht spotten und man kann ihn nicht reinlegen. Hätte der Schächer es nicht ernst gemeint, hätte Jesus ihn nicht begnadigt. Gott weiß, wer wirklich Buße tun will, wer wirklich ein neues Leben mit Jesus beginnen will oder wenn man einfach nur seine Gnade ausnutzen will. Der Jesus kennt die Herzen aller Menschen. Und eine halbe Sache mit Jesus ist ein ganzer Unsinn. So ist es auch mit unseren Namenschristen. Habe ich auch mal wieder gehört. Traditionschristen, Namenschristen, viele Christen. Ja? Ich habe mich immer gefragt, was ist denn das? Na, Namenschristen kennt man eben dadurch, Jesus ist nicht der Hauptteil im Leben, sondern einfach eine Nebensache. In Lukas 14 sagt der Jesus, wer sein Leben nicht hasst und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Bitte zum Verständnis, der Jesus sagt nicht, man ist dann ein schlechter Jünger oder man bringt weniger Frucht. Wenn der Herr Jesus nicht die Priorität in unserem Leben ist, dann sind wir nicht seine Jünger. Ich bin ja öfters eingeladen bei Gemeinden und ich halte auch öfters mal Jugendstunden. Und ich frage mal immer wieder die Jüngere, die nächste Generation, wie sehen denn deine Zukunftspläne aus? Die nächsten 5 oder 10 Jahre. Und dann kommt eine Riesenliste. Ja? Da kommt, ja, also als allererstes, Georgi, will ich mir einen BMW holen. Danach will ich eine Weltreise machen. Dann will ich hier da noch dies und jenes studieren. Und irgendwann kommen so diese ganzen Punkte und ich merke, die Zeit läuft. Man kommt nicht zum Ende. Dann unterbreche ich und sage, Moment, ganz kurz. Und was ist mit Christus? Gemeinde, Reich Gottes? Und dann kommt Jesus? Ach so, ja, Jesus natürlich auch. Was ist denn das? Jesus ist eine Nebensache. Ist nicht der Hauptteil. Natürlich darf man Weltreisen machen und ich weiß nicht was. Aber das soll nicht unser Leben bestimmen. Was steht in Matthäus 6, 33? Trachtet zuerst nach dem BMW. Der Jesus muss die Nummer 1 in unserem Leben sein. Er hat sein Leben für uns gegeben. Wir sind es schuldig, unser Leben für ihn zu geben. Die Buße ist halsentscheidend. Die Bibel sagt bei so vielen Stellen, dass man Buße tun soll, um gerettet zu werden. Die ersten Worte Christi, Matthäus 4, 17, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Ein anderes Beispiel, Apostelgeschichte 17, 30, Paulus ist da bei seiner berühmten Areopagpredigt und in Vers 30 sagt er, Gott hat über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen. Jetzt aber, wo Gott Mensch geworden ist, in Jesus Christus gebietet er allen Menschen, überall Buße zu tun. Nebenbei gesagt, hier steht alle Menschen. Hier steht nicht viele oder eine besondere Schar von Auserwählten, alle Menschen. Ich bin kein Professor, aber ich gehe davon aus, dass wenn Gott von allen Menschen Buße fordert, dass auch alle Menschen Buße tun können durch Gottes Hilfe. Darum ist der Jesus auch noch gar nicht wiedergekommen. In 2. Petrus 3, 9 heißt es, er verzögert die Verheißung nicht, sondern er gibt jedem Mann Raum zur Buße. Jeden Mann. Alle Menschen können Buße tun. Die Frage ist nur, tun sie es? Aber das so nebenbei. Wer nicht Buße getan hat nach dem biblischen Verständnis, der kann auch nicht zum Vater kommen. Es muss ein neues Leben mit Jesus Christus beginnen, vom breiten Weg zum schmalen Weg. Sich von der Welt und dem persönlichen, egozentrischen Ich abkehren und vor Gott leben. Das ist wahre Buße, von der die Bibel redet. Das nächste, was unser Schächer getan hat, was eigentlich auch sehr offensichtlich ist, war, dass er sich zu Jesus bekannt hat. Also wahrer Glaube beinhaltet auch der Glaube an Christus. Es denken sich vielleicht manche Geschwister ja gut, Glaube an Christus, hören wir in der Kinderstunde, sonntags in der Gemeinde, bei der Bekehrung, ist ja eigentlich eindeutig. Ich möchte ganz kurz nur auf dieses Wörtchen Glaube eingehen. Im Griechischen, Pistis, was Glaube bedeutet, hatte damals in der antiken Welt noch eine etwas andere Bedeutung wie bei uns heute. Heute ist es so, dass die Leute sagen, ja, ich glaube schon an etwas, aber es beeinflusst nicht wirklich mein Leben. Ja? Und die Bibel kennt das eigentlich nicht. Die Bibel, so also haben Linguistiker verstanden durch dieses Wort Pistis, bedeutet auch gleichzeitig Treue. Man kann ohne Probleme Glaube und Treue übersetzen. Dass es so etwas heißt wie, ich erkenne etwas als Wahrheit an und ich lebe dementsprechend. Das bedeutet, ich glaube an das Evangelium, ich lebe nach dem Evangelium. Da ist Glaube und Leben untrennbar miteinander verbunden. In Habakuk 2, Vers 4, wo es heißt, der Gerechte wird aus Glauben leben, finde ich diese Übersetzung eigentlich nicht so gut. Viel besser übersetzt wäre eigentlich, der Gerechte wird gemäß seines Glaubens leben. Der Gerechte glaubt an Jesus und die Auferstehung, er lebt, wie Jesus es sagt, durch seine Auferstehung. Die Bibel redet auch von Glaubensgehorsam. In Römer 1, Vers 5 und in Römer 16, 26 steht zweimal in der Bibel das Wort Glaubensgehorsam. Paulus fängt dieses Thema Glaube mit Glaubensgehorsam an und er endet mit diesem Wort, wenn er die Rechtfertigung aus Glauben bezeugt im Römerbrief. Ich habe oft das Gefühl, dass wir als Gemeinde oft nur ganz simple Erklärungen haben, was der biblische Glaube an sich eigentlich bedeutet. Ich hätte auch eine kurze Frage an uns. Sind Zeugen Jehovas wiedergeborene Christen? So wie die Bibel wiedergeborene Christen beschreibt. Sind Mormonen Christen? Wenn wir heute in Bahntrup heute Nachmittag auf die Straße gehen würden und wir treffen ein paar Zeugen, ein paar Mormonen und wir sie höflich fragen, hey Leute, wie sieht's aus? Seid ihr wiedergeboren? Das würdet ihr ja nie leugnen. Was sagen sie? Sagen ja, selbstverständlich, wir haben Buße getan, wir glauben an Jesus und wir haben eine persönliche Beziehung zu Gott, sagen sie. Sind sie aber Christen? Wir können ja noch eine Spur weitergehen. Sind Muslime Christen? Der Georgi, Muslime. Muslime glauben doch an Mohammed. Ja, natürlich. Frag aber mal einen korantreuen Moslem, der auch die Hadithe kennt und glaubt, ob er an Jesus glaubt. Ein korantreuer Moslem, er wird niemals leugnen, an Jesus glauben zu müssen. Er wird niemals leugnen, Buße tun zu müssen, denn er weiß, er ist schuldig vor Allah. Und ich persönlich kenne Muslime, die sagen, sie haben eine persönliche Beziehung zu Gott. Sind jetzt alle wiedergeboren? Sind alle wiedergeboren, die diese drei Punkte erfüllen? Nun, wenn wir die Bibel zur Hand nehmen dürfen, können wir mit vollem Respekt und Liebe ein deutliches Nein sagen. Nein, das reicht nicht. Warum reicht das nicht? An wen hat unser Scheich am Kreuz geglaubt? Er hat nicht an den Koran Jesus geglaubt, der Isa genannt wird, der nun Prophet bei ihm ist. Unser Scheich, er hat nicht an den Zeugen oder Mormon Jesus geglaubt, der nur ein Engelwesen bei ihnen ist. Unser Schächer hat an den Jesus der Bibel geglaubt, an keinen anderen, an den Jesus, den das Wort Gottes als wahren Gott bezeugt und keine Fantasiekonstruktion von Menschen ist. Schauen wir uns unsere Welt an. Sie alle haben ihren Jesus, die Zeugen, die Mormonen. Es gibt buddhistische Richtungen, die glauben auch an Jesus. Ich habe in Stuttgart Schamanen kennengelernt, die haben im Namen Jesu Wunder getan. Sind jetzt alle Christen? Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt die Religion oder die Sekten in dem Part der Predigt beleuchten, sondern vielmehr in unseren eigenen Reihen, in unseren evangelikalen, freikirchlichen Reihen. Jeder, der sich nicht in der Bibel auskennt, jeder, der nicht die Bibel als einzige Grundlage für seinen Glauben an Jesus nimmt, der macht sich seinen eigenen Jesus, aber nicht den Jesus der Bibel. Die Bibel ist der einzige Weg, damit wir herausfinden, wer Jesus ist und wie Jesus ist. Jesus Christus sagt von sich selber in Johannes 7, 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dem werden Ströme lebendiges Wasser fließen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift, wie die Bibel es sagt, der ist aus Neuem geboren, der hat ewiges Leben. Es gibt im Alten Testament keine Prophezeiung, die sagt, ja, wenn man irgendwann mal an den Messias glaubt, dann werden Ströme lebendiges Wasser aus ihm fließen. Das steht nirgends geschrieben, sondern der Jesus sagt uns, wie wir an ihn glauben sollen. Durch die Schrift. Wie wichtig war ihm das? In Johannes 5, in Johannes 5, 39 sagt er zu den Pharisäern, ihr forscht in den Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und gerade sie sind es, die Zeugnis von mir geben. Die Schrift, die Bibel zeigt uns, wie Jesus ist. Nicht unsere eigenen Vorstellungen von Jesus sind richtig, sondern was die Bibel über ihn sagt, das ist richtig, das ist die Wahrheit und nur das hat Autorität. In 2. Korinther 11, Vers 4 schreibt Paulus zu den Korinthern, wenn euch jemand einen anderen Jesus verkündet, den nehmt ihr gerne an. Wie anderen Jesus? Wie kann Paulus zu gläubigen Gemeinden in Korinth schreiben, wenn euch jemand einen anderen Jesus verkündet? Ich dachte, es gibt nur einen. Ja, in der Wahrheit gibt es nur den einzig wahren. Aber in dieser Welt, in den Köpfen von den Menschen, bastelt sich jeder seinen Jesus zusammen, wie es einem passt. Es gibt aber nur einen Jesus, der dir ewiges Leben geben kann. Und das ist der Jesus der Bibel. Hieronymus, einer meiner Lieblingskirchenväter im 4. Jahrhundert, hat gesagt, die Bibel nicht kennen, heißt Christus nicht kennen. Diesen Satz sollte sich eigentlich jeder Christ an die Stirn eingravieren. Die Bibel nicht kennen, heißt Christus nicht kennen. Lieber Bruder, liebe Schwester, es ist völlig egal, was Menschen dir erzählen wollen, welche Erfahrungen du in Gemeinden gemacht hast und was man dir über den Glauben von Jesus erzählt hat. Es ist völlig egal, auch was der Typ hier gerade an der Kanzel erzählt. Das interessiert keinen. Es ist aber auch ziemlich egal, was du selber persönlich glaubst oder meinst zu wissen über den Glauben an Jesus. Das interessiert auch niemanden. Das Einzige, was interessiert, was Gewicht und Autorität hat, ist, was Gott denkt. Und er hat seine Gedanken in die Bibel reingeschrieben. Das ist das Einzige, was zählt. Wir haben in der Bibel verschiedene Themen. Ja? Römer 14, ob die Christen Fleisch essen oder Gemüse essen sollen, hört auf, euch zu kloppen, sagt Paulus, lasst die anderen stehen. Gar keine Frage. Es gibt aber Heilsgrundlagen, an denen gibt es nichts zu rütteln. Dass der ewige und allmächtige Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, Mensch wurde in Jesus Christus. Er ist auf dieser Erde gewandelt ohne Sünde und ist am Kreuz von Golgatha gestorben für alle Menschen, für alle Sünden dieser Welt. Er hat alle geliebt und ist für alle ans Kreuz gegangen. Er ist am dritten Tag wieder auferstanden, aufgefahren zum Himmel und tritt für die ein, die im Glauben an ihm nachfolgen. Es gibt eine künftige Auferstehung der Toten. Diejenigen, die an Jesus Christus geglaubt haben, das ewige Leben, diejenigen, die nicht an sein Evangelium geglaubt haben, das ewige Feuer. Und all das ist begründet auf der Heiligen Schrift, die das Fundament unseres Glaubens ist, die Bibel, das Alte und das Neue Testament. Wenn wir als Gemeinde in diesen Punkten nicht einig sind, dann haben wir ein Problem. Ich war mal in einer Gemeinde predigen in Süddeutschland und hatte damals das Thema Liebe, was die Bibel über Liebe erzählt. Und danach kam eine Frau auf mich zu, die meinte zu mir, du Georgi, du sagst, Jesus ist Liebe, aber im Alten Testament war da Gott auch Liebe, der so Vergeltung und Rache geübt hat. Und ich habe gesagt, ja, dass Jesus Liebe ist, bestreitet ja nicht, dass er auch gerecht ist. Er ist auch heilig. Und dann sagte sie, aber mit so einem Jesus, das passt doch nicht. Ich sowieso nicht. Jesus ist Liebe, aber er ist auch gerecht. Und jetzt mal ganz unter uns gesagt, rein menschlich betrachtet, der Gott im Neuen Testament ist doch viel härter wie der Gott im Alten Testament. Im Alten Testament war die Endstrafe Tod. Im Neuen Testament ist es ewiges Feuer. Und wir wissen nach Matthäus 25, wer den Menschen in den Himmel und in die Hölle steckt. Das ist der Herr Jesus. Da sagt die Frau zu mir, weißt du, Georgi, an so einen Jesus möchte ich nicht glauben. Ist heftig, ne? Man will einen gerechten Gott nicht haben. Was ist denn der Herr Jesus heute in unseren Gemeinden? Drei Dinge. Er ist dein Freund, dein Psychologe und dein persönlicher Genie, der dir alles erfüllen soll, nur weil du zu ihm betest. Aber dass Jesus auch der Herr in deinem Leben ist, dass er dein Richter ist, der Rechenschaft fordert für jedes unnütze Wort. Er redet schon gar nicht mehr von jedem bösen Wort, von jedem unnützen Wort. Das darf man heute nicht sagen. Das passt heute nicht. Und es hat die Bibel schon im Voraus gesehen, dass man diesen Jesus der Bibel nicht haben möchte. In 2. Timotheus 4, Vers 3 sagt Paulus, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Gelüsten Lehre beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben werden. Genau das ist heute. Die Bibel wird nicht ernst genommen. Der Mensch tritt in den Mittelpunkt und nimmt sich das aus der Bibel wie Rosinen raus, was ihm gefällt über Jesus, und all das, was einem nicht gefällt, schiebt man beiseite. Und das ist nicht fair. Wir können die Bibel und den Herrn Jesus nicht voneinander trennen. Und wir können die Bibel nicht zerstückeln nach unserem Wohlgefallen. Sondern die ganze Wahrheit redet über Jesus Christus. Und ich akzeptiere alles, was die Bibel mir über ihn sagt. Wenn ich in der Bibel was lese, das mir nicht schmeckt, bedeutet es nicht, dass die Bibel sich irrt, sondern dass ich mich irre. So wird ein Schuh daraus. Jesus Christus ist die Nummer eins durch die Bibel. Es gibt keinen anderen. Oh, damit ich nicht von der Zeit weitergehe, komme ich gleich noch zum Schluss. Unser Schächer am Kreuz wusste, dass der Jesus König sein wird. Woher wusste er das? Er kannte das Alte Testament. Jetzt muss man sich mal in seine Lage reinversetzen. Da stirbt jemand neben dir am Kreuz, aber du behauptest immer noch öffentlich, er wird regieren. Rein menschlich gesehen, wie ist das möglich? Er wusste aber, dass wenn der Jesus sterben sollte nach Jesaja 53, dass er aber auch regieren wird in Ewigkeit nach Jesaja 9 und nach Jesaja 11. Darum sagt er zu ihm öffentlich, denke an mich, wenn du König sein wirst. Er hat seinen ganzen Glauben an die Bibel befestigt. Und jetzt komme ich zur letzten Bibelstelle. Paulus sagt zu Timotheus in 2. Timotheus 3, Vers 14 und 15, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und jetzt kommt's. Weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Die heiligen Schriften haben die Kraft, Timotheus zu erretten. Nicht nur Timotheus, sondern auch dich und mich, uns alle. Warum können diese heiligen Schriften uns retten? Im Übrigen steht hier im Griechischen nicht Graphes. Schriften ist falsch übersetzt. Im Griechischen steht hier Gramma, die heiligen Buchstaben. Die heiligen Buchstaben haben die Kraft zu erretten. Warum? Weil sie Jesus Christus bezeugen, den einzig wahren, der allein wahrer Gott und das ewige Leben ist. Liebe Geschwister, Jesus Christus ist der einzige Weg zum Vater. Aber die Bibel ist der einzige Weg zu Jesus Christus. Wenn jemand das verstanden hat, dann hat er das verstanden, auf was es ankommt. Wer Buße getan hat nach biblischem Verständnis, wer an den Jesus der Bibel glaubt, an keinen anderen, und die Bibel als höchste Autorität in seinem Leben sieht und sein Leben danach ausrichtet, der ist aus Gott geboren und darf ins Paradies eingehen. So wie mein persönlich größter Glaubensheld, unser Schächer am Kreuz, es auch getan hat. Amen. Ich würde zum Schluss noch beten. Sollen wir vielleicht eine Gebetsgemeinschaft? Oder wer gerne beten möchte, kann es gerne tun. Ich würde dann das Gebet dann abschließen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Opfer, was du für uns getan hast. Dass du den Himmel für uns verlassen hast und am Kreuz gestorben bist. Und dass dieses Gnadenangebot auch allen Menschen gilt. Keiner ist so schlecht, dass er deine Gnade nicht in Anspruch nehmen kann. Und dafür danken wir dir, dass deine Liebe in diesem Ausmaß ist. Wir danken dir dafür, dass wir dir auch unsere Freunde und Bekannte anbefehlen dürfen, die noch nicht deine Kinder sind. Und wir bitten dich, dass du sie zu dir ziehst, ihr Herz öffnest, auf dass sie auch deine Nachfolger werden. Wir danken dir auch für das Wort, das wir haben dürfen, dass wir nicht Mythen und Legenden nachfolgen müssen, sondern dass wir uns voll und ganz auf die Bibel ausrichten können und unser Leben danach aufbauen. Von aller Vollkommenheit haben wir ein Ende gesehen, aber dein Wort, es bleibt in Ewigkeit. Amen.